Ost trifft Ost.
Eine Podcast-Reihe des Konfuzius-Instituts Leipzig.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ost trifft Ost, ein Podcast des Leipziger Konfuzius-Institut. Und ich freue mich, mal wieder einen Gast hier zu haben im Studio. Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Kannst du dich vielleicht zunächst einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Yuan Ziman und ich komme ursprünglich aus China. Und zwar meine Heimatstadt ist Nanjing, die auch eine Partnerstadt von Leipzig ist. Und ich studiere zurzeit in Jena. Interkulturelle Personalentwicklung. Aber vor dem Masterstudium, also quasi das ist ein Masterprogramm, habe ich 3 Jahre in Leipzig verbracht und mein Bachelorstudium hier abgeschlossen. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Du bist schon sehr lange in Deutschland, warst ja vorher in Bayern, ne? Und hast dort auch deine Schule beendet. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie du hierher gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Und zwar, als ich 15 war, habe ich sozusagen die Aufnahmeprüfung für die High Schools. Also wir haben in China das gleiche Schulsystem wie USA sozusagen. Ich habe die Prüfung bestanden, wurde von einer High School aufgenommen. Und in diesem High School gibt es sozusagen verschiedene Programme, die mit verschiedenen Ländern sozusagen verbunden sind. Und da gibt es sozusagen ein Programm über Deutschland und das ist ziemlich besonders und ich glaube, dieses Programm gäbe es nur in meiner Heimatstadt, also quasi in Nanjing. Also durch dieses Programm hat man die Chance, ein Jahr in China die Sprachausbildung zu machen bis zu Niveau B2. Und danach geht er sozusagen direkt nach Deutschland und wir können uns für ein Gymnasium bewerben. Und wenn wir aufgenommen werden, dann können wir einfach dort 3 Jahre verbringen, quasi von der 10. bis zur 12. Klasse. Und danach können wir einfach in Deutschland unser Abi machen und mit der Abi-Note können wir uns wieder die Hochschulausbildung in Deutschland fortsetzen. Ja, also dann habe ich mich einfach für dieses Programm interessiert, weil ich gerne schon mal ins Ausland möchte. Und zwar finde ich, das wäre keine schlechte Idee, früher zu gehen, zum Beispiel nicht direkt nach dem chinesischen Abitur, nach der Gaokao, sondern so früh wie möglich, weil da kann man die Sprache, die Gesellschaft besser kennenlernen, als wenn man zum Beispiel erst nach dem Abitur ins Ausland geht. Genau, und so bin ich sozusagen auf dieses bayerische Gymnasium gekommen. Und zwar, warum genau dieses Gymnasium in Bayern? Wir haben eine Liste von Internaten und Gymnasien zur Auswahl. Und die meisten davon sind private Internate, die ziemlich teuer sind, sage ich mal so. Und dieses Gymnasium ist in Bayern und ist auch ein öffentliches Gymnasium. Und wir haben in China sehr viel davon gehört, dass die Schwierigkeit zum Beispiel von Abitur und die Bildungsqualität in Bayern eigentlich am herausforderndsten ist, also in Sachsen auch. Aber im Norden ist das relativ einfacher und ich würde vielleicht gerne eher eine größere Herausforderung nehmen. Genau, dann habe ich mich für dieses Gymnasium entschieden und dann 3 Jahre mein Abi gemacht und dann nach Leipzig. Genau so ist diese ganze Geschichte. Mhm.
War ja schon ein ganz schöner Schritt, nach Deutschland zu gehen, in deinen jungen Jahren so. Wie bist du damit umgegangen?
Also anfangs war ziemlich schwierig. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen geheult am ersten Tag in Deutschland. Anfangs war vor allem die Sprachbarrieren extrem groß für mich. Ich könnte zum Beispiel mich nicht so gut mit Leuten kommunizieren, obwohl ich angeblich ein B2-Niveau hatte. Und auch im Unterricht waren die Lehrer, die Mitschüler so schwierig zu verstehen. Und genau, also am Anfang war das super schwierig, sage ich mal so. Aber später habe ich mich so einigermaßen daran gewöhnt, also an dem Sprechtempo von den Leuten, die ich jeden Tag begegne. Und auch also sozusagen von den Unterrichtsinhalten, genau. Und auch langsam habe ich ein paar Leute kennengelernt, die ziemlich nett sind und mir dabei geholfen haben. Das war einfach ein langwieriger Prozess, sage ich mal so. Aber am Ende hat sich doch alles schön ergeben.
Ja, ich glaube, in einem bayerischen Gymnasium hätte auch ich Probleme, das, ja. die bayerische Sprache zu verstehen. Wie kam es denn, dass du dort dann weggegangen bist und hier nach Leipzig gekommen bist?
Ja, also ich habe mich einfach mal nach dem Abi die Liste von Unis angeguckt und ich habe natürlich auch zuerst überlegt, was ich studieren möchte. Ich interessiere mich nicht so sehr zum Beispiel für klassische Studiengänge, so wie BWL und so, sondern ich würde gerne etwas mit Sprachen und Kultur machen. Und also damals waren die zwei sozusagen meine größte Engagement oder Interessen. Ja, und dann habe ich den Studiengang, also Kulturwissenschaften in Leipzig gefunden auf einem relativ guten Ranking, auf einer guten Rankingliste, sage ich mal so. Und auch, also ich habe gehört, dass der Studiengang Deutsch als Fremdsprache einen sehr guten Ruf in Leipzig hat. Genau, und deswegen habe ich mich für diese beiden Studiengänge entschieden. Und also in Bayern würde ich auch gerne bleiben am Anfang, aber ich finde, warum nicht einfach in ein neues Bundesland zu gehen? Und vor allem in Bayern hört man auch sehr viel Klischee oder Vorurteil, was zum Beispiel Ostdeutschland betrifft. Aber ich war schon mal in Leipzig, bevor ich mich für Leipzig als Studienort entschieden habe. Und ich finde, das war überhaupt nicht so, wie die Leute in Bayern, also halt einige Leute in Bayern sich so vorgestellt haben. Und ja, dann habe ich meinen Schritt nach Sachsen gemacht.
Hm. Wie bist du hier angekommen und aufgenommen worden? Also es war ja schon nochmal dann ein Unterschied. Bayern war ja so das Erste, was du auch kennengelernt hattest hier.
Mhm. Also ich glaube, anfangs hatte ich ein bisschen Schwierigkeit mit der Aussprache, weil ich möchte immer sagen Chemie China, aber das wird hier natürlich sehr komisch wahrgenommen. Ich muss mich ein bisschen unterdrücken manchmal. Nee, sag nicht Ke, sag doch Chemie China, ganz standardhochdeutsch. Ja, aber ich muss sagen, ich finde die Leute, die ich in Leipzig getroffen habe, waren wirklich sehr offen und freundlich zu mir. Ich finde, meine Empfang, sag ich mal so, in Leipzig war ziemlich reibungslos. Ich hatte kein Problem oder irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, also klar, hier spricht man auch einen ziemlich krassen Dialekt. Also das ist anders als Bayerisch. Ja, aber die Leute, mit denen ich kommuniziere, die reden auch ziemlich normal, auch mit ein bisschen dialektischer Färbung, aber das passt wirklich alles ziemlich gut. Und ja, auch also die Uni hat anfangs sehr viele tolle Programme für die Erstis, aber ich glaube, das haben fast alle deutsche Hochschulen. Ja, und an einige von denen habe ich auch teilgenommen. Und ja, also das hat überhaupt nicht irgendwie schwierig für mich gemacht.
Mhm. Wie lange warst du dann in Leipzig?
3 Jahre, also halt nur für das Bachelorstudium.
Okay. Ja. Und wie hast du Leipzig kennengelernt? Was magst du an Leipzig?
Also die Natur auf jeden Fall. Es gibt so viele Parks und Seen hier in Leipzig. Und ich finde, das ergibt sich sozusagen eine sehr chillige Atmosphäre. Und also da kann man sich einfach gut entspannen an diese verschiedenen Orten. Und man kann immer sehr viele schöne Spaziergänge machen. Und ich mag auch sehr gerne diese interkulturelle oder internationale Atmosphäre von Leipzig. Weil als ich früher in Bayern gewohnt habe, ich war nur in einer kleinen bayerischen Stadt oder ich würde sogar das als Dorf bezeichnen. Ich finde, also da hat man nicht so viel Chance, mit Leuten aus verschiedenen Ecken der ganzen Welt zu kommunizieren, in Austausch zu treten. Also wobei, ich hatte eigentlich damals in einem Sprachinstitut gewohnt. Dort gibt es auch Sprachschüler aus verschiedenen Ländern, aber der Kontakt mit denen war eher so oberflächlich. Also da ist sozusagen ein Gefühl, dass Multikulturalismus existiert damals. Aber hier in Leipzig habe ich tatsächlich so mehr Austausch mit diesen verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Ländersgruppen, sage ich mal so. Genau, also das mag ich auch ziemlich gerne an Leipzig.
Mhm. Mhm. Und gibt's was dir nicht so gefallen hat hier?
Ja, auch einige Ecke waren nicht so sauber, finde ich. Also zum Beispiel an einigen Standorten oder auf ein paar Straßen war, glaube ich, auch die Kriminalitätsquote ein bisschen hoch. Aber ich meine, da sowas gibt es auch in quasi fast jeder Stadt. Ja, was mir vielleicht ansonsten, ich überlege mal kurz. Ja, also, weil ich wohne jetzt in Jena. Also Jena ist auch eine schöne kleine Stadt und ich finde, in Leipzig gibt es nicht so viele Berge wie zum Beispiel in Jena. Aber ja, das finde ich nicht so unbedingt als einen Nachteil. Einfach jede Stadt hat ihre eigenen Besonderheiten. Hm. Genau.
Ja, das ist wahr. Also dein Weg hat sich dann weiter verschlagen quasi von Leipzig aus nach Jena. Was machst du dort?
Also zuerst, ich bin nach Jena umgezogen wegen des Masterstudiums. Es gibt ein Programm dort, das mich interessiert. Ich habe mich quasi hauptsächlich mit Sprachen und Kultur, also eher diesen theoretischen Sachen in Leipzig während des Bachelors beschäftigt. Und ich würde aber gerne ein bisschen praktische Bezüge zum Beispiel erfahren, was mit zukünftigen Berufsfeldern zu tun hat. Ja, und da gibt es dieses Programm in Jena, was sozusagen im Bereich HR geht. Genau, und dann kann man viele eher so praktische Module oder Kurse belegen. Deshalb, also das hat mich einfach überzeugt und ich würde einfach gerne allein wegen des Studiums nach Jena umziehen. Genau, und hat der Studiengang mich zuerst überzeugt. Also natürlich ist die Stadt auch ziemlich überzeugend mit der schönen Landschaft und auch ziemlich nette Leute. Also auch eine junge Studentenstadt. Ja. Mhm.
Mhm. Aber wahrscheinlich wesentlich weniger interkulturell als hier, ne? Oder?
Ich will das nicht unterstützen. Ich finde, Jena ist auch sehr interkulturell. Mhm. Also klar, also die Bevölkerungszahl ist nicht so groß wie hier und deshalb kann man vielleicht nicht so diverse Ländersgruppen finden. Aber Jena ist auch eine sehr attraktive Stadt für viele International Students. Also da gibt es auch viele Leute aus verschiedenen Ecken der Welt und auch die Uni und auch die Stadt bieten Programme an, die diese interkulturelle Austausch fördern. Also zum Beispiel, ich war gestern beim Spanisch-Stammtisch und da habe ich Leute sowohl aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern getroffen, als auch zum Beispiel Deutschen oder ja, halt andere Leute. Und also das ist aber wirklich nur eine von der Vielzahl von interkulturellen Programmen in Jena. Also da gibt es auch internationale Gruppen, also die viele Leute sozusagen vereinbart. Und es gibt auch zum Beispiel Landesabend quasi jede 2 Wochen oder 3 Wochen, wo jemand aus einem Land ihre Landeskultur präsentiert. Also halt, da gibt es super viele solche Beispiele. Ja, also Interkulturalität fällt Jena nicht, sage ich mal so.
Ja. Ja. Aber hast du selber die Erfahrung, also auch unschöne Erfahrungen mal gemacht hier in Sachsen oder auch in Bayern?
Also in Sachsen habe ich sozusagen nicht so viel negative Erfahrungen gemacht. Eine bleibt mir ein bisschen tief in Erinnerung. Also das war einfach wegen Corona und da werden Leute mit asiatischen Gesichtern irgendwie bisschen diskriminiert, sage ich mal so. Also als ich einmal auf einer Straße war, hat jemand hinter mir einfach Corona geschrien. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und in Bayern, da so ganz explizite Diskriminierung habe ich nicht erlebt, aber meine Mitschüler haben sehr viele Vorurteile oder stereotypische Gedanken über China. Zum Beispiel, wir hatten im Bio-Unterricht Insekten, zum Beispiel in solchen Container. Und dann sagten sie so ein bisschen rücksichtslos sowas wie, die Chinesen haben jetzt Hunger oder sowas. Ja, aber ich kann das verstehen, weil man zum Beispiel im ganzen Leben nie mit Ausländern oder diese internationalen Gruppen häufig in Kontakt tritt. Dann ist man einfach überzeugt von dem, was man hört oder was man liest, ohne die Richtigkeit der Quelle zu überprüfen.
Mhm. Ja, du arbeitest ja auch mit Sprache und ist es für dich auch irgendwo so ein Ansatz, da einen Austausch aufzubauen, einen interkulturellen Austausch auch aufzubauen zwischen Deutschland und China?
Also ich habe keine so konkrete Maßnahme ergriffen oder keine Initiative gestartet, aber das ist etwas, was mir auch sehr viel Spaß macht. Es würde mich sehr freuen, weil die beiden Seiten gegenseitig besser kennenlernen. Ja, also ich habe mich bloß zum Beispiel an ein paar kulturelle Veranstaltungen teilgenommen und habe manchmal so Moderation oder Führung gemacht, damit die Leute sich besser, damit die Leute vor Ort besser die chinesische Kultur kennenlernen. Und ja, also, aber vielleicht in Zukunft wird sich ergeben, dass ich auch etwas aus meiner Eigeninitiative mache. Aber was das ist und wie ich das durchsetze, ich kann jetzt nicht sagen.
Mhm, ja. Ja. Ja, so eine Vermittlerfunktion vielleicht auch irgendwo, ne? Genau. Da gibt es ja auch eben hier in Leipzig diese Städtepartnerschaft, ne? Seit vielen Jahren mit Nanjing. Mhm. Hast du das auch irgendwie wahrgenommen, als du hier warst?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nie davon gehört, dass irgendwas Spezifisches über Nanjing vorgestellt wird. Ja, also nee, also halt, ich habe, also diese Stadtpartnerschaft habe ich auch von anderen Leuten erfahren, nichts zum Beispiel aus einer offiziellen Quelle entnommen. Mhm. Ja.
Wo geht die Reise dann hin? Weißt du schon, was du machst, ob du in Jena bleiben wirst oder ob du weiterziehen wirst? Weißt du, was du machen willst? Wo hast du ein Ziel vor Augen oder lässt du das erstmal auf dich zukommen?
Also 50-50. Hm? Also ich glaube schon, ich weiß so eine grobe Richtung, wo ich hingehen möchte. Und zwar, also es wird mir auch Spaß machen, weil ich zum Beispiel im Unternehmen in der Personalentwicklungsabteilung arbeiten könnte oder also nicht unbedingt in einer Abteilung, aber weil ich zum Beispiel interkulturelle Seminar-Trainings als Trainer durchführe, also das könnte möglich sein für mich oder dass, entweder so in einem unternehmerischen Kontext oder so in einem Trainer-Kontext, sage ich mal so. Aber wo ich das mache und für welche Unternehmen, in welche Genre-Richtung, da weiß ich noch nicht so genau. Und wo ich hingehen möchte, also ich glaube, ich würde vielleicht erstmal nicht in Jena bleiben, sondern auch andere Städte erkunden oder sogar andere Länder, also nicht nur unbedingt Deutschland, ne? Also ja, es gibt so viele auch Länder auf der Welt, die mich interessieren und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dort zu arbeiten, wenn alles klappt und ja, genau, aber halt den Standort kann ich jetzt auch nicht so explizit sagen. Mhm.
Du hast dich ja auch auseinandergesetzt mit den unterschiedlichen Lehrmethoden, ne, an den Schulen zwischen China und Deutschland. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen. Du hast ja auch beides kennengelernt quasi, wo die Vor- und die Nachteile liegen.
Ja, sehr interessant. Ich habe vor ein paar Tagen bei einem Training unterstützt und das ist für ein internationales Internat in Brandenburg und das Thema wird aufgegriffen während des Trainings und jetzt taucht das nochmal auf, das ist sehr interessant.
Ja, es ist immer zwiespältige Sache. Auf der einen Seite irgendwie guckt auch der Westen und auch Deutschland immer so ehrfurchtsvoll nach China, dass da so dieser Leistungsanspruch auch da ist, diese Leistungsorientierung da ist und dass man sich daran orientieren und als Vorbild auch mitnehmen möchte. Auf der anderen Seite höre ich aber jetzt auch hier im Gespräch immer wieder eigentlich von Chinesinnen und Chinesen, dass sie halt eben das Schulsystem kennengelernt haben und das eben sehr stark auf auswendig lernen und wiederholen und so halt beruht und sie das Deutsche halt eher schätzen dafür, dass eben Wissensvermittlung stattfindet.
Ja, also ich bin auch fast derselben Meinung, sage ich mal so. Ich hatte auch wirklich nicht immer schöne Momente mit dem chinesischen Bildungssystem, als ich in China war, weil, wie du schon erwähnt hast, es gibt super viel auswendig lernen und wiederholen und da fühlt man sich manchmal nicht wie jemand, also das Wissen erwirbt, sondern wie eine Wiederholungsmaschine, so in die Richtung. Ich glaube, es gibt auch sehr viel, also zum Beispiel die Lehrkräfte, die haben mehrere Rolle und mehr Verantwortung zu tragen als die Lehrer hier in Deutschland. Also ich finde, die deutschen Lehrer geben den Schülern mehr Freiraum, zum Beispiel zur Ausgestaltung ihrer Freizeit, zur Gestaltung ihrer Freizeit oder wie sie das lernen. Aber in China gibt es sozusagen viele Vorgaben. Also quasi zum Beispiel vor dem Unterricht gibt es immer so einen Lehrplan, auf dem steht, was dann behandelt wird und was man unbedingt beherrschen sollte. Und auch zum Beispiel vor den Klausuren kriegen wir auch sozusagen die Arbeitsblätter zum Auswendiglernen, die für die Klausur notwendig sind. Aber in Deutschland bleiben das eher so als Eigeninitiative von den Studierenden oder von den Schülern. Ja, das ist also halt ein krasser Unterschied für mich. So insgesamt würde ich auch sagen, dass ich das Bildungssystem hier bevorzuge. Wobei ich finde, das ist auch nicht immer perfekt, was ich hier erlebt habe. Also vielleicht, es gibt auch ein paar Stärken, die man aus dem Chinesischen nehmen könnte. Also zum Beispiel, obwohl es gibt sehr viel Auswendiglernen, Wiederholen und so. Aber ich finde, in China ist dieses systematische Vorgehen von Wissensvermittlung oder Unterricht stärker geprägt als hier in Deutschland. Also ich finde manchmal die Lehrer in Deutschland, die haben zum Beispiel einige Sachen unterrichtet, aber das sind manchmal ein bisschen nicht so klar strukturiert und man weiß nicht, was die Schwerpunkte sind, was ist also zum Beispiel relevant also für das Verständnis von diesem ganzen Wissen, sondern es geht auch mehr in diese Theorievermittlung. Aber im chinesischen Unterricht, dann gibt es manchmal ein paar Punkte, was auch also die Praxis betrifft. Aber ich glaube, das gibt es mehr so in naturwissenschaftlich orientierten Fächer und so. Genau, also weil zum Beispiel ein paar meine Freunde, die Chemie studieren, haben mir gesagt, dass hier in Deutschland, also die Chemie-Vorlesungen und so, die sind zu sehr theorieorientiert, aber in China, dann gibt es mehr Praxisorientierung, sowas in die Richtung. Ja, also ich glaube, beide Seiten können ein bisschen voneinander lernen, aber wenn ich nochmal die Chance habe, auszuwählen, soll ich in China oder in Deutschland mein Abi machen, ich würde nochmal für Deutschland scheiden. Ja.
Ja, wobei es natürlich wahrscheinlich auch für dich eine ziemliche Umstellung war, schwer zu verstehen eigentlich für einen Außenstehenden, aber wenn du aus dem einen Schulsystem in das andere gekommen bist und dich dann vor allen Dingen ja auch eben auf das Studium vorbereiten musstest, weil das ist ja auch so etwas, was man gut mehr oder minder halt irgendwie in der Schule lernt, dass man das selbstständige Lernen und Erarbeiten halt sich aneignet, womit man dann halt eben auch vorbereitet wird für das Studium.
Ja.
Also ist das etwas, wo du Schwierigkeiten hattest, reinzukommen?
Also ich würde sagen, also so schwierig war das nicht, aber anfangs war das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also zum Beispiel, ich erinnere mich in der ersten Vorlesung, an der ich teilgenommen habe, ich habe die Dozentin nachher mal heimlich gefragt, gibt es eine Abfrage in der Vorlesung? Und sie guckte mich so komisch an, was soll das? Also wieso müssen wir als Dozenten dein Wissen abfragen? Das ist doch deine eigene Verantwortung. Ja, also das ist schon gewissermaßen eine Umstellung. Im Gymnasium waren wir noch irgendwie unter dem Hut oder unter dem Schutz irgendwie von den Lehrern, aber in Uni, da sind wir wirklich nur allein auf uns gestellt. Wir müssen selber den Studienplan entwerfen und wir müssen einfach selber entscheiden, was wir machen, wie wir das machen. Ja, aber das lässt sich nicht so schwer anwerben, sage ich mal so. Ich glaube, man kann sich einfach daran gewöhnen mit der Zeit. Aber ich glaube, wenn ich so sage, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich schon mein Abi oder die letzten 3 Jahre vom Gymnasium hier in Deutschland gemacht habe. Für Leute, die zum Beispiel nie das deutsche Bildungssystem erlebt haben, für sie wäre eine krassere Umstellung. Ja. Mhm.
Wie ist dein Bezug heute zu China? Hast du noch regelmäßigen Kontakt? Bist du öfters auch dort oder ist es ja vollkommen irgendwie, dass du dein Leben hier auf Deutschland konzentrierst?
Also Bezug habe ich auf jeden Fall mit meiner Familie, aber ehrlich gesagt habe ich auch viele Kontakte verloren mit meinen vorherigen Freunden in China, aber mit den Ängsten ist der Kontakt trotzdem noch da. Und also es ist auch eine sehr gute Frage, weil ich finde tatsächlich, dass ich irgendwie das Beziehungsnetzwerk in China einigermaßen verloren habe. Also halt die meisten Bezugspersonen von mir sind doch schon hier in Deutschland. Ja, aber ich fliege normalerweise, wenn es keine Corona gäbe, also regelmäßig nach China, 2 bis 3 Mal pro Jahr oder 1 bis 2 Mal pro Jahr. Und ja, also ich versuche auch zum Beispiel mich also halt auf dem Laufenden zu halten mit was in China passiert, was zum Beispiel im Bereich Medien, Kultur und Aktualität angeht. Ja, so ist das.
Wie hat sich dein Blick oder hat sich dein Blick verändert auf China, wenn du jetzt wieder dort bist und ja, während du es hier halt eben aus der Distanz betrachtest?
Also schon, also auf alle Fälle. Viele Sachen, die ich vorher als selbstverständlich betrachte, finde ich jetzt nicht mehr so selbstverständlich. Ich habe also sozusagen meistens meine Schulzeit in China erlebt. Und deshalb kann ich zum Beispiel ein Beispiel davon nennen. Und zwar in China gibt es halt strenge Kontrolle in der Schule, zum Beispiel über Schuluniform. Und auch, das ist ein bisschen interessant, dass die Mitschüler keine Beziehung miteinander haben sollten. Und das ist etwas, was eigentlich ziemlich privat ist, aber es wird wirklich von der Schule kontrolliert, dass die Schüler einfach nie mit eigenen Klassenkameraden eine Beziehung haben. Also ich hatte das vorher immer als was sehr Selbstverständliches betrachtet. Aber nachdem ich nach Deutschland gegangen bin und auch mehr über dieses Thema reflektiert habe, dann finde ich das vielleicht doch nicht so gut, einfach die Leute sozusagen von mental oder so emotional zu kontrollieren oder einzuschränken. Also einschränken ist eigentlich das Wort. Ja, und da wird einfach zu viel begrenzt, was man als Schönes erleben kann in der Schulzeit. Ja, so ein Beispiel habe ich. Und ja, genau. Und andere Beispiele würde ich vielleicht jetzt nicht so alle auflisten, aber halt der Blickwinkel hat sich schon verändert.
Was ist, das frage ich hier jeden und jede an dieser Stelle, was ist für dich Heimat? Wo ist die Heimat? Ist die Heimat in China, ist die Heimat in Deutschland? Was bedeutet für dich vielleicht auch der Begriff Heimat?
Also ich glaube, dafür hat jeder vielleicht ein eigenes Verständnis und jeder versteht Heimat unterschiedlich. Für mich ist die Heimat nicht unbedingt ein Ort, wo man sich sozusagen angehört führt, sondern das ist eher so, wo man die eigene Wurzel findet. Und in diesem Sinne würde ich doch Nanjing oder China als meine Heimat benennen, weil also, obwohl ich schon 7 Jahre in Deutschland bin, aber je 3 Jahre wechsle ich einen Ort und deshalb kann ich keine deutsche Stadt sozusagen als Heimat einstufen. Das fällt mir wirklich schwer, aber ich habe doch die meiste Zeit meines Lebens in China verbracht und zwar hauptsächlich in Nanjing und von dem her ist Nanjing meine Heimat.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann zurückzugehen? Also du hast ja schon gesagt, dass du vielleicht auch andere Länder bereisen und vielleicht auch leben willst dort. Aber wie ist deine Auffassung jetzt? Also könntest du dir das vorstellen, dort zu leben und zu arbeiten?
Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Obwohl ich glaube, ich würde sehr viel Mühe dafür geben, interpersonales Netzwerk aufzubauen. Ja, das ist eine Herausforderung für mich, weil ich glaube, diese Guanxi, also auf Chinesisch, ist ziemlich wichtig, zum Beispiel fürs Geschäft machen und auch fürs Alltagsleben. Ja, also das wird ein bisschen schwierig sein, weil ich einfach die meiste Zeit nicht da war. Aber im Prinzip, da kann ich meine Muttersprache sprechen. Und ich habe auch meine Familie bei mir und könnte auch neue Kontakte aufbauen. Ja, ich kann mir gut vorstellen.
Die Liebe zur Heimat geht auch durch den Magen. Ist es etwas, gibt es etwas, was du vermisst oder ja, was vielleicht vieles funktioniert ja dann auch immer so auf der Erinnerungsebene, ne? Wenn man halt irgendwie einen Geschmack oder einen Geruch oder irgendwas in der Nase hat oder im Mund hat, dass man sich wieder zurückerinnert. So, gibt es da was du vermisst?
Ja, also eine Menge davon. Also zum Beispiel in Nanjing gibt es viele, viele, viele typische kulinarische Spezialitäten. Und die so direkt in meinen Kopf reingesprungen ist, ist ein Gericht, das ist sehr gewöhnungsbedürftig für die nicht-chinesische Zuhörer. Also das heißt, ich formuliere mal die Übersetzung. Entenblut-Glasnudelsuppe. Ja, also aber die Entenblut ist sozusagen in Stückchen, also so Gelatin, wie nennt man das? So Gelatin ist da drin.
Gelatine
ist da drin. Und genau, und dann kann man das mit Glasnudel servieren mit anderen Organen von Enten. Ja, aber der Geschmack ist wirklich sehr, sehr gut. Ich kann wirklich jeden empfehlen und jeden ermutigen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und das mal zu probieren. Ja.
Aber das ist, braucht man das. Die Sache ist ja immer die, man kann ja auch irgendwie die Dinge vielleicht nachkochen in Deutschland, aber es fehlen dann ja auch oftmals die Zutaten, genau. Also die Gewürze und so.
Ja, stimmt.
Ja. Also da vermisst du das halt auch oder bist du hier, also ich meine, hier in Leipzig gibt es ja auch die ein oder andere Möglichkeit halt irgendwie sich einzudecken, dann auch eben mit den bekannten, vertrauten Zutaten. Ich weiß nicht, wie es in Jena ist, aber gibt es da was du vermisst?
Also eigentlich, also im Prinzip bin ich keine Profi-Koch oder irgendwas. Also von dem her, ich kann eigentlich alle Zutaten finden von dem Asienmarkt, also die ich brauche. Also die sind auch ziemlich authentische Zutaten, Sojasauce und auch andere, zum Beispiel was relativ scharf ist. Also das, was ich brauche, kann ich überall finden eigentlich, also auch in Jena. Von dem her, das fällt mir nicht, aber ich kann natürlich nicht so kochen, wie das zum Beispiel im Restaurant ist, weil eine Profi-Chef gekocht wird. Genau, also ich bin zufrieden mit den Asienländern hier.
Du hast dich ja, der Podcast heißt ja auch Ost trifft Ost und du hast dich ja wirklich bewusst wirklich für den Osten auch entschieden, ne? Also als du eben aus Bayern dann nach Leipzig gegangen bist und jetzt auch in Jena, in der ehemaligen DDR, im Osten tätig bist und lebst. Was schätzt du vielleicht auch an Leipzig, an Jena, an den Menschen, an dem hier?
Also vielleicht mal abgesehen von Leipzig, also ich war letzte Zeit für eine Plakatkampagne von unserem Uni-Projekt unterwegs in Thüringen, also das ist auch im Osten, und wir sind zu ein paar Städte einfach gegangen, die sehr klein sind, also wirklich sehr, sehr klein, niemand kennt die Namen, und wir haben Leute, die an unsere Plakaten vorbeigegangen sind, abgehalten und sie über unsere Plakate abgefragt. Also in unserer Plakatkampagne geht es auch um Weltoffenheit gegenüber ausländischen Fachkräften und auch also die Kommunikation baut Brücke und so. Und die Mehrheit davon, also obwohl da sind auch schon die Städte, wo vielleicht die AfD-Wählerquote sehr hoch sind, aber die meisten Leute sind wirklich sehr offen. Und für sie waren auch also die Offenheit gegenüber Ausländern oder was auch immer eine Selbstverständlichkeit. Also deshalb wirklich also die Orte oder die Städte, die Region, die man als konservativ halten, das ist vielleicht sozusagen die Gesamttendenz, die sich ergibt, aber das betrifft nicht also jedes Individuum und auch nicht also die mehrheitliche Meinung von den Personen. Genau, also von dem her würde ich wirklich nicht einfach jemandem sozusagen so schnell ein Urteil geben, nur davon ausgehen, wo er herkommt oder wo er wohnt. Und auch, also man darf keine Stadt oder keinen Ort oder Region unterschätzen in Bezug auf Weltoffenheit oder wie du gerade meinst, so zum Beispiel Unternehmengeist oder so halt in solche Richtungen. Weil wenn man einfach so von solchen Stereotypen ausgeht, dann befindet man sich schon selbst in einer übergeordneten Rolle und man trägt sozusagen eine farbige Brille. Also das sind einfach Dinge, die sozusagen verhindern, einfach jemanden anderes so richtig kennenzulernen, die Persönlichkeit und wie er so tickt. Genau, also kann nicht sehr pauschalisieren. Ich habe so viele verschiedene Menschen getroffen und die sind einfach so unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie ich das unter einen Hut kriege. Aber ich würde sagen, generell die Mentalität von den Leuten im Osten hier, das ist schon manchmal konservativer als die von den Westen, die ich getroffen habe, weil ich habe auch Leute aus Westen hier in Jena oder in Leipzig erlebt. Aber im Grunde genommen, solange man respektvoll miteinander redet und offen miteinander redet, da gibt es nicht so wirklich viele Kommunikationsschwierigkeiten. Und ich finde, das ist auch etwas, was man wirklich neu betrachten sollte. Man sollte von den Persönlichkeiten von den Leuten ausgehen, also nicht von wo sie herkommen. Also dieser geografische Standort sollte wirklich abstrahiert werden von der Mentalität und von der Persönlichkeit von den Menschen. Ja, also ich finde, es wäre einfach schön, wenn man später nicht mehr so viel von den Ossis oder Wessis reden würde. Also das ist mein persönliches Empfinden. Und insgesamt würde ich meine Zeit in Leipzig und jetzt auch in Jena als sehr schön und befriedigend betrachten. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diese zwei Orte als Studienorte ausgewählt habe.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Mensch. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute hier warst. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Dong, dong. Ost trifft Ost. Eine Podcast-Reihe des Konfuzius-Instituts Leipzig.